Welch ein Trost geht da durch unser Herz. Bald ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Glorreicher Morgen, wenn Jesus kommt. Wenn all die Sänger und all die Erlösten überhaupt dort eingehen werden und zu des Herrn Ehre singen, was wird das sein? Was wird das sein? Da werden wir eine Sprache sprechen, wo der Kopf verbraucht, dort nicht mehr zu übersetzen. Alle werden die Sprache Kanaans sprechen.
Amen.
Wie wunderbar. Und stellt euch vor, das wird bald sein. Bald sein. Und aus Gnaden dürfen wir zu denen zählen, die Gott herausgerufen, deren er sich erbarmt hat, hat uns Liebe erwiesen, so dass wir zu ihm kommen durften. Und weil er uns zuerst geliebt hat, dürfen auch wir ihn von Herzen lieben. Ich wünschte, dass diese Liebe zu Gott in uns so innig werden könnte, wie sie von ihm aus zu uns war. Es ist im Grunde genommen die gleiche Liebe. Aber stellt euch vor, wenn diese Liebe Gottes so innig von uns zu ihm sein könnte, wie sie von ihm zu uns war. Was wäre dann in unserem Herzen und in unserem Leben? Der Herr sagt, daran wird die ganze Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, so ihr Liebe untereinander habt. Reine göttliche Liebe, die über alles Menschliche hinausgeht. Ich wünsche sie mir. Die Heilige Schrift sagt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen worden durch den Heiligen Geist. Es gibt viele, die sagen, den Heiligen Geist empfangen zu haben. Aber wenn diese göttliche Liebe nicht die Triebkraft ist und wenn sie überhaupt fehlt, dann wird sogar das Reden in alten und neuen Zungen zu einem tönend Erz und einer klingenden Schelle. Dann hat es kein Gewicht mehr. Und ihr wisst ja, wenn etwas so klingt, dann ist das Gefäß leer. Nur Gefäße, heiliger Meister, doch gefüllt mit deiner Kraft. Ich hoffe, dass ihr euch alle wohlfühlt, dass ihr euch dessen bewusst seid, willkommen zu sein an diesem Ort. Wir sind nicht Menschen, die nun viel Umrahmung einem Gottesdienst geben, weil wir den größten Wert auf die Verkündigung legen. Aber wir freuen uns jedes Mal, wenn wir euch alle hier wiedersehen. Wie hat Bruder Brenham gesagt, es muss die richtige Atmosphäre sein. Alles muss übereinstimmen. Die Lehre, das Leben, überhaupt alles, was zur Gemeinde und zum Reich Gottes gehört, das muss miteinander und mit dem Worte Gottes übereinstimmen und in dieser göttlichen Harmonie sein. Wir haben es gestern den Jugendlichen, die hier waren, gesagt, unser Bestreben ist es, zu zu einer biblischen Gemeinde zu werden, wie sie im Urchristentum war. Und wir sind dann so ehrlich und sagen, dass wir noch nicht da angekommen sind, dass wir noch unterwegs sind, aber wir sind unterwegs und wir möchten geistlich nicht stehen bleiben, sondern mit Gottes Hilfe vorwärts gehen, bis wir die letzte Verheißung erfüllt gesehen haben. Nichts wird unerfüllt bleiben von allem, was der Herr uns zugesagt hat. Wir haben aus Psalm 37, war es wohl, alle 37 Verse mitgelesen, mitgehört, und darin war so manch ein Kernausspruch, so könnte man es sicherlich bezeichnen. Und man muss nur staunen über die Weisheit Gottes, über die allumfassende, alles einbeziehende, jede Gelegenheit berücksichtigende Weisheit und Fürsorge Gottes. Wo gäbe es eine Frage, eine biblische Frage, die keine Antwort aus der Bibel bekäme? Für alles hat Gott gesorgt, an alles hat er gedacht. Wichtig ist, dass auch wir die Worte zu Herzen nehmen. Vertrau auf den Herrn und tue das Gute. Welch ein Wort, immer wieder Bedingung und Verheißung miteinander geknüpft. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, er wird's wohl machen. Wir sehen manchmal auf unserem Wege nicht mehr, wie es weitergehen soll, weitergehen kann. Und dann ein solches Wort des Trostes: Befiehl dem Herrn deine Wege und vertraue auf ihn, er wird's wohl machen. Wir dürfen das alles von Herzen glauben und für uns ganz persönlich in Anspruch nehmen. Sei stille dem Herrn und harre auf ihn. Entrüste dich nicht und so weiter. Wir haben es ja mitgelesen. Ich wollte vielleicht zwei Bibelstellen lesen, aber eine den beiden noch vorausschicken. Und zwar aus dem Kolosserbrief, dem ersten Kapitel, Vers 24 und ja, vielleicht bis 26. Jetzt freue ich mich der Leiden, die ich für euch zu erdulden habe, und ergänze, was an den Trübsalen Christi noch fehlt, in meinem Fleisch für seinen Leib, das heißt für die Gemeinde, deren Diener ich infolge des Haushalteramts geworden bin, damit das mir von Gott im Hinblick auf euch übertragen worden ist, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten. Bleiben wir hierbei ein wenig stehen. Paulus wusste sich in den Dienst Gottes, in die Gemeinde hineingestellt, ein Amt, eine Aufgabe von Gott empfangen zu haben, aber nicht auswendig, sondern inwendig. Und das besagen die Worte, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten. Gott tut alle Dinge gemäß seinem Wort. Alles hat er durch sein Allmachtswort ins Dasein gesprochen. Alles hat er durch sein Wort geordnet. Er sprach und es geschah. Und alle Dinge, die sein Mund ausgesprochen hat, bleiben für immer bestehen. Also, der Herr war es, der als Wort Fleisch wurde. Wir sind jetzt der Leib des Herrn, die Gemeinde. Das Wort Gottes muss in uns Gestalt annehmen können. Die Verheißungen müssen ihre Erfüllung finden. Und wie hier zum Ausdruck gebracht wird, deren Diener ich infolge des Haushalteramts geworden bin, dass mir von Gott im Hinblick auf euch übertragen worden ist, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten. Ich weiß nicht, ob wir das alles im Moment fassen und einordnen können, aber so ist es einfach, dass alle Dinge auch mit der Gemeinde bis zu ihrer Vollendung und Entrückung schon im Worte festgelegt und geordnet worden sind. Ich möchte mich noch an den Vormittag anschließen und uns ein paar ermahnende Worte mit auf den Weg geben aus dem Matthäus-Evangelium, dem 18. Kapitel. Hier werden uns aus dem Munde des Herrn die Richtlinien gegeben, wie wir tun und wie wir uns verhalten sollen. Matthäus Kapitel 18 von Vers 21. Hierauf trat Petrus an ihn heran und fragte ihn: Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich vergeht? Bis zu 7-mal, da antwortete ihm Jesus: Ich sage dir, nicht bis zu 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Darum ist das Himmelreich einem Könige vergleichbar, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er nun mit der Abrechnung begann, wurde ihm einer vorgeführt, der ihm 10.000 Talente schuldig war. Weil er nun diese Schuld nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, man solle ihn samt Weib und Kindern und seinem gesamten Besitz verkaufen und so Ersatz schaffen. Da warf sich der Knecht vor ihm zur Erde nieder und bat ihn mit den Worten: Habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht. Er gab ihn frei und die Schuld erließ er ihm auch. Als aber dieser Knecht hinausgegangen war, traf er einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Dinar schuldig war. Den ergriff er, packte ihn an der Kehle und sprach zu ihm: Bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Da warf sich sein Mitknecht vor ihm nieder und bat ihn mit den Worten: Habe Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und ließ ihn ins Gefängnis werfen, bis er die Schuld bezahlt hätte. Als nun seine Mitknechte sahen, was da vorgegangen war, wurden sie sehr ungehalten. Sie gingen hin und berichteten ihrem Herrn den ganzen Vorfall. Da ließ sein Herr ihn vor sich rufen und sagte zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum batest. Hättest du dann nicht auch Erbarmen mit deinem Mitknecht haben müssen, wie ich Erbarmen mit dir gehabt habe? Und voller Zorn übergab sein Herr ihn den Folterknechten, bis er ihm seine ganze Schuld bezahlt hätte. Ebenso wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Das ist nicht nur ein Gleichnis. Das ist ein schrecklich ernstes Wort. Und wir merken, verbunden mit der göttlichen Liebe, wie die göttliche Vergebung aussieht. Völliger Schulderlass. Frei ausgehen zu dürfen. Aber wir müssen auch einander zugestehen, dass unser Bruder auch frei ausgehen kann, so er sich an uns schuldig gemacht hat, wie wir frei ausgehen dürfen, die wir uns alle am Herrn schuldig gemacht haben. Und hier hat es unser Heiland ja ganz besonders hervorgehoben. Da ließ sein Herr ihn vor sich rufen und sagte zu ihm: Du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum batest. Wir kommen zum Herrn, wir bitten ihn um Vergebung, wir nehmen sie dankbar an. Und was geschieht dann? Dann packen wir den, der sich vielleicht auch etwas zu Schulden kommen ließ, und dann gehen wir ihm an die Kehle. So steht es hier tatsächlich geschrieben. Ich werde es noch einmal lesen, damit ihr wisst, dass es so geschrieben steht. Vers 28. Als aber dieser Knecht hinausgegangen war, traf er einen seiner Knechte, der ihm 100 Denar schuldig war. Den ergriff er, packte ihn an der Kehle und sagte zu ihm: Bezahle, was du schuldig bist. Man kann sehen, dass dieser Mann von der Liebe Gottes, von dem Erlass der Schuld, von der Vergebung gar nichts begriffen hatte. Er wusste gar nicht, dass ihm Gnade zuteil geworden ist, sonst wäre er nicht mit seinem Mitbruder so verfahren. Natürlich, wörtlich wird ja einer dem anderen nicht an den Kragen gehen. Aber das kann schon manchmal passieren. Und ich meine, hierin ist eine sehr große Lektion. Ich meine passieren, dass wir einander etwas anrechnen. Und das dürfen wir absolut nicht, wie Gott uns in Christus nichts angerechnet hat, sondern grundsätzlich alle Schuld vergeben. Die Schuld des einen war ja gering im Vergleich zu der Schuld des anderen. Da waren 10.000 Talente, standen da zur Frage. Und hier waren es, was war's, 100 Denar. Das muss man sich einmal vor Augen führen. Was ist da dem einen erlassen, geschenkt und vergeben worden? Und anstatt froh zu sein, zu hüpfen und zu springen. Ja, da springt er dem Nächsten an die Kehle und sagt, hör mal her, jetzt bist du dran. Anstatt sich zu freuen, dass er begnadigt wurde und seine Schuld erlassen worden ist. Ich weiß nicht, ob wir der Meinung sind, dass der Herr zu anderen Leuten spricht oder ob wir glauben können, dass er heute durch dieses Wort zu dir und zu mir spricht, wie er damals zu seinen Jüngern und den Volksscharen gesprochen hat. So spricht er heute zu uns. Wenn wir dahin kommen, dass uns ein Wort Gottes nichts mehr zu sagen hat und dass wir darüber hinweggehen, ihr Lieben, dann ist schon die Alarmstufe sehr hoch. Möge doch die Zeit zurückkehren, wo uns jedes Wort Gottes anspricht und alles, was wir in der Bibel lesen, soll uns wieder etwas zu sagen haben. So werden wir auch den Weg finden, wie wir mit Gott, wie Gott mit uns, wie wir mit dem Nächsten und der Nächste mit uns zu verfahren hat. Lernen wir doch die Lektion aus dieser Geschichte, die der Herr uns hier hinterlassen hat, dass wir nicht nur 7-mal vergeben, sondern 70-mal 7-mal. Und das ist wirklich jede Menge. Wer ist dazu in der Lage? Nur der, dem nichts angerechnet wurde, der rechnet nämlich auch seinem Mitfreund und Bruder und Mitknecht überhaupt nichts an. Das ist wahre Vergebung, einem Bruder überhaupt nichts anzurechnen. Von vornherein gar nichts auf sein Schuldkonto zu schreiben, sondern diese Vergebung, die uns von Gott zuteil geworden ist, einfach weiterzureichen und in unserem Leben auch so zu praktizieren. Dazu gehört natürlich, dass wir uns das, was im 2. Petrus im 1. Kapitel steht, nicht nur zu Herzen nehmen, sondern dass wir Gott darum bitten, dass es in uns göttliche Realität werden könnte. 2. Petrus, 1. Kapitel von Vers 3. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch die ihm eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Durch sie hat er uns die kostbaren und überaus wichtigen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderben entrinnet und Anteil an der göttlichen Natur erhaltet. Dieser Vers ist von größter Bedeutung. Dem, was uns ins Verderben hinein und reißen möchte, zu entrinnen, Anteil an der göttlichen Natur zu bekommen. Und das ist nicht eine Sache, über die man philosophieren kann. Das ist etwas, das wir erleben, das wir empfangen müssen. Warum schreibt es in der Apostelgeschichte der Mann, der so schrieb, wohl Lukas, wir sind göttlichen Geschlechts. Paulus hat es ebenfalls erwähnt. Wenn wir aus Gott geboren worden sind, dann müssen wir die Eigenschaften unseres himmlischen Vaters tragen. Irdisch kommen Kinder selten auf andere Leute, so sagt man es im Volksmund. Geistlich kommen Gottes Kinder nach ihrem Vater. Und unser Vater ist im Himmel, Und wir möchten, dass der Same des Wortes in uns hineinfällt und dass der Geist Gottes diesen göttlichen Samen in uns lebendig machen kann, damit auch wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Sonst wird unser ganzes Leben mit guten Vorsätzen versehen sein. Und am Ende unserer guten Vorsätze steht dann das Verderben. Wir müssen unser Erlebnis, das gründlich und tief sein muss, mit Gott machen. Anteil an der göttlichen Natur bekommen. Weiter heißt es, eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen. Auch dann kann man sich nicht ausruhen und sagen, es wird schon werden. Nein, dann haben wir ein tiefes Verlangen in uns, dass wir nicht nur der göttlichen Natur teilhaftig geworden sind, sondern dass all die Eigenschaften, wie sie im Leben Jesu offenbar geworden sind, auch durch unser Leben offenbar werden können. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen. In der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Das ist das Register, wie es uns hier aufgeführt worden ist, die Eigenschaften, die zum geistlichen, göttlichen Leben in jedem einzelnen Gläubigen gehören und da sein müssen. An erster Stelle steht der Glaube, denn ohne Glaube gibt es keinen Schritt vorwärts. Aber der Glaube darf nicht stehen bleiben. Wir müssen wissen, dass es ein geistliches Wachstum durch die Gnade Gottes gibt und dass keiner bei einem Erlebnis stehen bleiben kann und darf, sondern dass wir vorwärts zu gehen haben. Hier heißt es, eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen. Und dann geht's immer weiter. Was ist Tugend im Grunde genommen? Sind das ja alles göttliche Eigenschaften und Tugenden. Hier in der Tugend die Erkenntnis. Was nützt eine Erkenntnis, die nicht in der göttlichen Tugend gebettet ist? Sie bläht auf. Und zum Schluss, wenn man ein wenig dagegen drückt, platzt der Ballon. Nein, es muss alles göttlich richtig sein. Im Glauben die Tugend, in der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung. Auch das ist solch ein Kapitel. Die Selbstbeherrschung ist auch nicht jedermanns Ding, aber mit Gottes Gnade und seiner Hilfe ist auch das möglich. Wir brauchen es ja nicht mitzubringen. Es wird uns ja von Gott geschenkt. Stellt euch vor, wenn wir all diese Dinge schon Gott bringen könnten, was soll er uns da noch geben? Nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. Wir kommen mit dem, was er gar nicht brauchen kann. Und das nimmt er uns ab und wirft es hinter sich ins Meer der Vergessenheit. Er aber beschenkt uns dann mit allem, was vor ihm bestehen wird. In der Tugend die Erkenntnis, in der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung die Standhaftigkeit, in der Standhaftigkeit die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Seht, das eine ist in das andere hineingebettet und das alles gehört einfach zusammen. Dann ist es keine Anstrengung unsererseits mehr, sondern die Liebe drückt sich aus. Und die Liebe Gottes wird das alles, was benötigt wird, in jedem Einzelnen von uns schaffen. In der Gottseligkeit die Bruderliebe, in der Bruderliebe die allgemeine Liebe. Jetzt aber im nächsten Vers kommt dann die Ermahnung, denn wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind und beständig zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und nicht ohne Frucht bleiben. Wem dagegen diese fehlen, der ist blind in Kurzsichtigkeit und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden in Vergessenheit geraten lassen. Darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen, denn wenn ihr das tut, werdet ihr sicherlich niemals zu Fall kommen, denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus reichlich gewährt werden. Wir haben den Zusammenhang gesehen. Ich habe wirklich nur den einen Wunsch und die eine Bitte, dass der Herr es uns allen so schwer aufs Herz legen könnte und zu einem direkten Gebetsanliegen machen, dass wir zu ihm kämen und sagen könnten, Herr, wir möchten so sein, wie du es hier gesagt hast, aber wir sind's noch nicht und können es von uns selber auch niemals sein oder diese Tugenden erreichen. Herr, wirke du etwas in mir zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Möge dein Wort, dein Geist, dein Blut so mächtig an mir, an uns wirksam sein, dass tatsächlich etwas Neues, etwas Göttliches hervorkommen könnte. Nicht nur die Erkenntnis über die Dinge, die uns schon bekannt sind, sondern es gehört das eine wie das andere dazu. Es ist wie eine Gesamtkette und jede Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied in der Kette. Wohl einer Gemeinde, wohl dem Einzelnen, dass jedes Glied in dieser göttlichen Kette stark genug sein könnte, um jeder Zerreißprobe standzuhalten. Ihr wisst ja, wie das manchmal so geht im Irdischen und auch im Geistlichen. Die Prüfungen kommen und oft genug haben wir es gesagt, wer noch nichts davon erfasst wurde, der kommt noch dran. Es gibt Menschen, bei denen sieht es aus, als scheine die Sonne von abends bis morgens und vielleicht sogar noch von morgens bis abends, je nachdem, auf welch einem Erdteil sie gerade wohnen. Aber das täuscht. Irgendwann kommt die Prüfung über jeden Menschen. Irgendwann wird jeder geläutert. Das Leben eines Menschen geht nicht so einfach auf Rosen gebettet dahin, sondern neben den schönen Rosen sind auch immer noch ein paar Dornen und man muss schon gut aufpassen. Der Duft ist schön, aber der Stachel daneben ist eben nicht ganz so fein. Machen wir uns oder bereiten wir uns darauf vor, wer noch nicht die Prüfungen zu bestehen hatte, wird noch drankommen. Der eine auf diese und der andere auf jene Weise. Wer noch nicht gedemütigt wurde, wird's noch werden. Wirklich alles, was Gott uns zugedacht hat, wird geschehen. Manchmal geht das ohne gewisse Dinge nicht ab, denn nichts kommt von selbst. Sogar in den Prüfungen haben sich Männer Gottes bewährt bis zu ihrem Leben. Denken wir doch an solche, ob sie im Löwengraben waren oder im Feuerofen oder überhaupt all die Männer Gottes, was sie an Prüfungen zu bestehen hatten. Und wir wissen, sie konnten sagen, selbst wenn unser Gott uns nicht bewahrt und befreit, dann sollst du wissen, Nebukadnezar, das, was da aufgerichtet wurde durch Menschenhand, das ist nicht der lebendige Gott, dem wir dienen. Das ist ein Götzen und vor dem werden wir uns nicht niederwerfen. Dass ein solcher Mann dann zornig wird, ist klar. Der Ofen wird 7-mal heißer gemacht, aber Gott ist auch der Gott über das Feuer. Und die Feuerglut der Leiden, die wir durchzugehen haben, wird nur dazu dienen, uns zu läutern, dass wir als rein hervorgehen. Ihr wisst ja, wenn Gold geläutert wird, dann ist die Schlacke ausgeschieden. Dann bleibt nur das übrig, was wirklichen Wert hat, was verwendbar ist. Und unser Glaube soll köstlicher erfunden werden, wie das Gold, das im Feuer geläutert wurde. Und es heißt ja im letzten Sendschreiben, ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest. Und das Gold Gottes, das ist mit Sicherheit 7-fach geläutert. Also nehmen wir doch diese Dinge zu Herzen. Einmal, dass die Liebe Gottes uns gegenüber offenbar geworden ist in der völligen Vergebung, im totalen Erlass unserer Schuld. Der Schuldbrief ist zerrissen, die Scheidewand ist hinweggenommen worden. Wer Vergebung empfangen hat, gebe sie weiter, reiche sie weiter. Ich muss noch einmal an diesen letzten Vers denken, der ja eigentlich schon wie ein Gerichtsurteil anzuhören ist, Vers 35, wir haben ihn ja gelesen, damit er uns aber nicht aus dem Herzen und dem Gedächtnis entschwindet, lese ich ihn noch einmal. Ebenso wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergibt. Und wer von Herzen vergeben hat, der kann auch weiterhin von Herzen lieben. Und wer weiter von Herzen lieben kann, der kann auch 7-mal 7 weiterhin vergeben. Ihr wisst ja, wie es mit uns allen ist. Einmal ist der voreilig und einmal jener. Es ist immer abwechselnd, sind ja nicht ewig die gleichen und so, obwohl kein Trost. Aber dennoch wissen wir es, dass wir noch Menschen sind und uns noch auf Erden befinden und manchmal noch von irdischen Dingen beeindruckt werden. Das alles müssen wir übersehen. Hier in der Bergpredigt steht in Matthäus im 6. Kapitel von Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir sie
unseren Schuldnern vergeben haben. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergibt, so wird euer himmlischer Vater sie euch auch nicht vergeben. Wenn ihr sie aber den Menschen nicht vergebt, ja, so wird euer himmlischer Vater sie auch nicht vergeben. Wir müssen also tatsächlich alles zu Herzen nehmen, was Gottes Wort uns sagt, und immer wieder neu prüfen: Herr, sind wir dem allem nachgekommen? Können wir so vor dir bestehen? Haben wir Anteil an der göttlichen Natur bekommen? Ihr wisst ja, unser Herr ist in menschliches Wesen hineingekommen, hat unseren Leib angenommen, damit wir in das göttliche Wesen übergehen können und dann mit der Auferstehung den verklärten Leib bekommen, indem wir für immer beim Herrn sein werden. Möchte Gott es uns schenken, dass das, was sein Wort sagt, in uns allen gläubig aufgenommen wird, damit es ausrichten kann, wozu es gesandt wurde. Noch dieses Wort noch einmal aus Kolosser 1. Deren Diener ich infolge des Haushalteramts geworden bin, das mir von Gott im Hinblick auf euch übertragen worden ist, um das Wort Gottes vollkommen auszurichten. Das Wort Gottes ist vollkommen. Gott hat es in vollkommener Weise geoffenbart, auch wenn die Offenbarungen zunächst einmal wieder nach und nach kamen. Wenn wir das heute alles zusammenfügen mit der Hilfe Gottes, dann sehen wir vor uns die vollkommene Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Wir sehen vor uns die vollkommene Offenbarung seines Wortes und seines Willens. Und im Glauben sehen wir schon vor uns das offenbar geworden Sein der Kinder Gottes, von dem in Römer 8 ja geschrieben steht, dass die ganze Schöpfung seufzt und darauf wartet, dass die Kinder Gottes offenbar werden sollen. Wir sind schon Kinder Gottes, aber das muss so richtig zu sehen sein. Das muss offenbar werden. Und ihr wisst ja, das Wort Offenbarung heißt Apokalypse. Ich kann kein Griechisch, macht euch keine Sorgen. Ich werde es auch nie lernen. Aber es heißt einfach Enthüllung. Enthüllung. Offenbarung, Apokalypse, Enthüllung. Etwas, das offenbar wird, das wird enthüllt. Wenn hier mit diesem Taschentuch die Bibel zugedeckt wäre und man müsste raten und rätseln, was darunter verborgen ist, mit dem Moment, wo die Enthüllung kommt, braucht niemand mehr zu rätseln und keiner mehr zu raten. Dann wissen alle, was da zum Vorschein gekommen ist. Ihr Lieben, wenn Paulus schon damals durch den Geist gedrungen schrieb, dass die ganze Schöpfung auf den Tag wartet, an dem die Kinder Gottes, die Söhne Gottes, so heißt es dort wohl im Urtext, ihr wisst ja, was damit gemeint ist, das volle Mannesalter Jesu Christi, heraus aus den Kinderschuhen, heraus aus allem, was Erwachsenen nicht mehr zusteht, sondern in das Bild des Herrn umgestaltet zu werden, von Klarheit zu Klarheit und von Wahrheit zu Wahrheit. Wenn Paulus das schon damals geschrieben hat und wie sehnsüchtig hat er es erwartet, wir dürfen in der Zeit leben, in der es ganz gewiss offenbar werden wird. Eines ist sicher, 100% sicher, in dieser Generation wird noch alles geschehen, was zu geschehen hat. Aber genauso sicher ist es, dass niemand weiß, wie lange diese Generation dauern wird. Ich möchte das ganz klar und deutlich beabsichtigt gesagt haben. Nicht, dass jemand von hier geht und fängt zu rechnen an und sagt, ja, diese Generation begann 1946 oder 1948 oder 1930 oder 1933. Das alles interessiert mich nicht. Mich interessiert nur eins, wir sind die Generation, in der biblische Prophetie Erfüllung findet. Und unser Herr sagte, wenn ihr dieses alles seht, dass es zu geschehen beginnt, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Mit Rechnen haben wir gar nichts zu tun. Ich bin dankbar, dass das mein furchtbarstes Fach war in der Schule. Und dann gibt es noch manche, die meinen, ich könnte gut rechnen. Nun, das nur so nebenbei zur Erheiterung. Unser Gott meint es so gut mit uns, wie wir es kaum ermessen, geschweige fassen können. Und er wird dafür Sorge tragen, dass am Ende eine herrliche Wortbraut, erfüllt mit dem Geiste Gottes, in das Bild unseres Herrn umgestaltet worden ist, die dem Bräutigam als eine geschmückte Braut entgegengeführt werden wird oder entgegengerückt werden wird in den Wolken des Himmels. Ich weiß nicht, ob man da noch jemand benötigt, der uns noch vorausgeht, um uns zu führen. Unser Herr, der herabgekommen ist, uns zu erlösen, der hat diese Worte ausgesprochen. Ich will bauen meine Gemeinde und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Er hat auch gesagt, ich gehe hin, euch die Städte zu bereiten und komme wieder, um euch zu mir zu nehmen, damit auch ihr da seid, wo ich bin. Er wird wiederkommen, er wird bald wiederkommen. Mit diesen Worten sollen wir uns und dürfen wir uns untereinander trösten. Lasst uns die noch übrig gebliebene Zeit dazu nutzen, dem Herrn näher zu kommen, dass wir zubereitet werden und wenn der Herr kommt, wirklich von nichts mehr an dieser Erde zurückgehalten werden könnten, sondern losgelöst wären. Wie der Liederdichter singt, von der Erde, reiß mich los, mache meinen Glauben groß, gib mir einen treuen Sinn, nimm mich ganz, mein Jesus, hin. Möge Gott die letzte Botschaft, die er gab, dazu nutzen, uns nicht nur herauszurufen, sondern alles zu schenken, was in diesem Worte verheißen worden ist. Und möge der Geist das Wort zu einer lebendigen Realität machen. Christus in uns wird dann die Hoffnung der Herrlichkeit sein. Volles Heil, völlige Vergebung, verbunden mit Gott, ewiges Leben empfangen, ihn oder ihm für immer angehörend. Aber damit lasst mich schließen. Möge die Liebe, die Gott zu uns hatte, die ihn dazu trieb, uns zu erlösen, in uns allen zu ihm und auch zueinander sein. Und wenn diese göttliche Liebe in uns ist, dann wisst ihr ja, was in 1. Korinther 13 geschrieben steht. Daran kann man sich prüfen, ob man sie hat oder ob man sie nicht hat. Das ist nämlich die Praxis, die dort aufgeführt oder aufgelistet wird. Gott will uns alles aus Gnaden schenken. Sein Name sei hochgelobt und hochgepriesen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn von ganzem Herzen danken für jedes seiner Worte, für jede Verheißung, für alles. Und das wollen wir im Glauben tun. Auch die Fürbitten werden wir noch einmal dem Herrn bringen, der ja alle Dinge zu tun vermag. Es gibt ja nichts, das er nicht tun könnte. Und auch das haben wir gehört, dass wir im Glauben den Zugang haben und dass alles möglich wird. Himmlischer Vater, von Herzen danke ich dir, dass wir vor deinem Angesicht versammelt sein dürfen. Unser Blick geht zum Staube, von dem wir genommen wurden. Aber im Glauben schauen wir auf zu dir, wo wir sein werden, bald sein werden. Herr, ich sehe meine zu kurz kommen und wir sehen alle unsere zu kurz kommen. Treuer Meister, hätten wir uns selber helfen können, brauchten wir deine Hilfe nicht. Hätten wir uns retten können, dann hättest du nicht kommen brauchen. Treuer Herr, wir sind hilflos und schwach. Wir sind auf dich angewiesen und geworfen. Aber wir glauben, was du uns in deinem Worte sagst. Ich habe dich erlöst und bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Halleluja, Preis und Ehre deinem wunderbaren und herrlichen Namen. Treuer Gott, wie du uns in Christus Jesus völlig und ganz vergeben hast, so vergeben wir einander völlig und ganz. Und gedenken der Übertretung nicht mehr. Denn auch du hast alles vergessen, ja ins Meer der Vergessenheit geworfen. Wir können es nicht fassen, o Gott. Deine Liebe ist so groß und so kostbar. Habe Dank, dass wir uns von dir geliebt wissen. Ja, wir haben deine Liebe geschmeckt. Wir haben sie empfangen. Treuer Gott im Himmel, möge es bald offenbar werden, dass in uns alle deine Liebe durch den Geist ausgegossen wäre. Treuer Herr, du vermagst es zu tun. Halleluja, Ehre, Ehre deinem wunderbaren und heiligen Namen. Halleluja, Halleluja. Preis sei Gott. Amen.